Liebe Gemeinde, stellt euch eine typische Zürcher Szene vor. Zwei Menschen sitzen in einem Café, vielleicht oben auf dem Zürichberg oder auch unten am See. Und so wie der Smalltalk so anfängt, nach ein paar Minuten, kann man fast garantiert davon ausgehen, kommt auf jeden Fall diese Frage: Und was machst du beruflich? Und fast genauso sicher folgt darauf dann irgendwann noch die zweite Frage: Und wo hast du studiert? Und mit diesen Fragen beginnt so ein kleines Spiel. Man erzählt von Ausbildung, Karriere, Projekten und langsam entsteht eine unsichtbare Rangordnung im Raum. Wer ist jemand? Wer gilt? Ist ja kein böses Spiel, es passiert einfach. Wir erzählen von unserem Leben, wir erzählen unsere Geschichte, wir erzählen, was uns ausmacht. Wer wir sind, das erklären wir mit unserer Geschichte, mit unserer Herkunft, mit unserer Ausbildung, mit unseren Erfolgen, unseren Erfahrungen, aber auch mit unseren Verletzungen. Unsere Biografie beantwortet die Frage: Wer bin ich? Ich bin die Person, die ich geworden bin. Und auch im Glauben, auch in der Gemeinde funktioniert das manchmal so. Manche sagen: Ich bin christlich aufgewachsen. Oder: Meine Familie ist seit Generationen in der Gemeinde. Oder: Ich habe mich immer engagiert. Oder: Ich habe meinen Glauben immer ernst genommen. Das sind alles gute Dinge. Aber manchmal führen sie dazu, dass wir beginnen zu glauben: Das macht mich als Menschen wertvoll. Da bin ich jetzt jemand. Auch vor Gott. Und genau hier widerspricht uns Paulus in unserem Predigttext, und ich lese mit uns aus dem Philipperbrief. Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wenn ich euch im Folgenden schreibe, sind es Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nicht aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen, mit wirklich meint er im Geiste, sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte oder unsere eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose es vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer von rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich sie jetzt von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so überbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Diese Predigt ist ein Teil von unseren geistlichen Übungen. Ihr habt eben das Bild kurz überflogen. Jetzt können wir es noch mal kurz. Das war das Bild zur Stadt Zürich, unserer Geschichte. Und dann, das ist das Bild von den geistlichen Übungen. Und diese Predigt werden wir uns anschauen in 4 Schritten. Es wird losgehen, wenn unsere Herkunft zur Identität wird. Das zweite ist dann, wenn Biografie zum Maßstab wird. Drittens, wenn Christus unsere Maßstäbe verändert. Und zum Schluss, wenn Christus zum Zentrum unserer Geschichte wird. Und so habe ich dieser Predigt den Titel gegeben, wenn Christus meine Geschichte neu schreibt. Paulus beginnt diesen Text, diesen Abschnitt mit einem überraschenden Satz. Er sagt: Im Übrigen, freut euch im Herrn. Und damit meint er, bei allem, was ich jetzt sage, bei allem, was jetzt kommt, soll die Grundhaltung Freude im Herrn sein. Freude im Herrn meint nicht bloß eine Stimmung, sondern es meint, dass wir unsere Freude ausdrücken. Das ist eine Formulierung, die es in den Psalmen sehr häufig gibt. Und da geht es darum, dass wir zusammenkommen oder auch alleine und unsere Freude gegenüber Gott, unserem Retter, ausdrücken. Also bei allem, was jetzt zu besprechen ist, Freude soll eigentlich der Grundton dieser Rede sein. Wenn wir uns ganz auf Jesus Christus verlassen, wenn wir uns nur auf ihn gründen, dann dienen wir Gott im Geist. Wir können Leben im Geist und unseren Glauben an Jesus Christus nicht gegeneinander ausspielen. Aber bei den Philippern ist diese Haltung bedroht. Bedroht von den Dingen, dass andere kommen wollen und ihnen sagen wollen, wer sie sind. Oder auch bei uns kann diese Haltung bedroht sein, dass wir im Geist leben, dass wir uns auf Jesus Christus ausrichten, dadurch, dass Dinge in unserem Leben uns einreden wollen, wer wir sind. Bei den Philippern war die Gefahr, da kamen Menschen, die behaupteten, Jesus Christus ist ganz wichtig, er ist der Messias, an ihn glauben wir, aber wenn ihr wirklich Jesus nachfolgt, dann müsst ihr auch zeigen, dass ihr zu seinem Volk gehört. Und da ging es jetzt vor allem um nicht-jüdische Gläubige und sie sagten diesen Leuten, also wenn ihr dem jüdischen Messias nachfolgen wollt, dann müsst ihr Juden werden, sonst passt es nicht zusammen. Ihr könnt nicht sagen, ihr glaubt an Jesus, den jüdischen Messias, ohne Juden zu werden. Also ihr müsst auch das mosaische Gesetz einhalten, die Tora, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst richtig Juden werden als Zeichen, dass ihr dazugehört zu Gottes Volk. Und für die Philipper war das eine verlockende Situation. Man muss dazu wissen, im Römischen Reich gab es den Kaiserkult. Also den Kaiser als Gott zu verehren, als einen der vielen Götter, war ganz wichtig für die Römer. Und wenn Menschen sich dem sträubten, aufgrund ihres Glaubens, weil sie sagten, Jesus ist Kyrios, Jesus ist Herr und wir sagen nicht mehr Herr zum Kaiser. Das brachte einen Konflikt, da fühlte sich der römische Staat bedroht. Aber es gab einen Ausweg aus diesem Konflikt, denn die Juden hatten schon seit Jahrhunderten diesen Status, dass sie sagten, wir sagen nur zu einem Herr, zu Jahwe, zu ihm sagen wir Herr und wir sagen zu keinem anderen Herr. Und die Juden waren eine offizielle Religion, man hat schon auf sie eher herabgeschaut, aber trotzdem hatten sie diesen offiziellen Status, sie dürfen das unterscheiden, sie dürfen den Kaiser nur ehren, sie brauchen ihn nicht anbeten. Denen hat man das zugestanden. Und jetzt diese Christen aus nicht-jüdischem Hintergrund, die sahen diesen Ausweg, wenn sie Juden werden, dann haben sie einen offiziellen Status, dann werden sie nicht mehr verfolgt. Aber Paulus blickt da durch und er sagt, das ist eine Abkürzung, die einen Haken hat. die Abkürzung, die einen Haken hat, weil ihr sagt, Jesus Christus ist wichtig, aber Jesus Christus allein reicht nicht. Da muss noch irgendwas dazu. Jesus Christus ist wichtig, aber zusätzlich müsst ihr noch die Gesetze einhalten und euch beschneiden lassen. Und Paulus merkt, wenn wir sagen, Jesus und noch irgendwas anderes, dann geht es gar nicht mehr nur um Jesus. Und wenn es nicht nur um Jesus geht, dann geht es gar nicht mehr um Jesus. Dann ist sein Anspruch verfehlt. Die Lehrer, die kommen, sie versprechen den neuen Gläubigen, wenn ihr euch beschneiden lasst, wenn ihr diese Gesetze einhaltet, dann gehört ihr voll zu Gottes Volk. Im Bilde gesprochen, dann dürft ihr im Tempel über diese Mauer hinweggehen. Wir können das auf dem nächsten Bild nochmal sehen. Ihr erinnert euch, in der letzten Predigt habe ich euch von dieser Inschrift auf der Mauer, einer Trennmauer im Tempel erzählt. In den äußeren Bereich, da durften alle, die Jahwe anbeten wollen, hinkommen. Aber in den inneren Bereich, da durften nur die Juden reintreten. Aber jetzt muss man wissen, es gab nicht nur diese beiden Bereiche im Tempel, sondern es gab noch mehr Abtrennungen im Tempel. Es gab den äußeren Bereich, in den alle Gläubigen hineintreten durften. Dann gab es den weiter inneren Bereich, wo nur die jüdischen Gläubigen reintreten durften. Und darüber hinaus durften dann nur die Leviten hineintreten. Und ganz ins Innerste des Tempels, da durfte nur der Hohepriester hineintreten. Und selbst da hinein nur einmal im Jahr. Es gab also verschiedene Stufen, wie nah man im Tempelgottesdienst Gott kommen kann, wie heilig man hineinkommen kann. Und diese Lehrer, die kommen jetzt und sagen, wenn ihr euch beschneiden lasst, wenn ihr diese jüdischen Gesetze einhaltet, dann dürft ihr einen Schritt näher rankommen. Aber Paulus, was hat er ihnen entgegenzusetzen? Er sagt, in Christus dürft ihr nicht nur über diese Mauer hineintreten und Gottesdienst feiern, sondern ihr dürft so weit in den Tempel hineingehen, dass ihr den Gottesdienst anleitet. Und das mache ich daran fest, dass das Wort, das er benutzt, er sagt, wir beten Gott an oder wir dienen Gott, es gibt unterschiedliche Übersetzungen auf Deutsch dazu, das Wort, das er dort benutzt, das wird immer dann benutzt, wenn es um den Tempelgottesdienst, das Leiten des Gottesdienstes von Priestern und Leviten geht. Und jetzt sagt Paulus, diese Leute kommen und versprechen euch, ihr dürft ein Stückchen näher zu Gott kommen, wenn ihr euch beschneiden lässt, aber in Christus habt ihr schon so viel mehr. Ihr dürft selbst den Gottesdienst leiten. Und dann wird Paulus persönlich, wir kommen zum zweiten. Er sagt sinngemäß, wenn ihr dieses Spielchen spielen wollt, gerne, ich kann es noch viel besser. Und dann zählt er 7 Gründe auf, warum er selbst religiösen Status hatte. Das sind zuerst Dinge, die er von Geburt an hatte und dann Dinge, die er sich erarbeitet hat. Zuerst sagt er, beschnitten am 8. Tag. Nach der Tradition Israels musste man beschnitten werden. Und durch die Beschneidung konnten auch Menschen, die nicht Juden waren, zu Gottes Volk dazugehören. Aber Paulus sagt ihnen am 8. Tag, ich bin beschnitten worden am 8. Tag, da habt ihr noch gar nichts vom Evangelium gehört. Ich bin viel weiter. Auch wenn ihr euch jetzt beschneiden lasst, ich habe einen meilenweiten Vorsprung vor euch. Das Zweite, was er sagt, ist, ich bin vom Volk Israel. Und genau das ist ja hier das Angebot dieser Lehrer. Ihr dürft dazugehören. Und Paulus sagt ihnen, ihr versprecht ihnen, sie können jetzt dazugehören. Ich gehöre schon von Geburt an dazu. Und das Dritte, aus dem Stamm Benjamin. Zur Zeit Jesu wussten viele Juden gar nicht mehr, aus welchem Stamm sie waren. Und Paulus sagt, ich weiß, aus welchem Stamm ich stamme. Ich stamme vom Stamm Benjamin. Und das ist nicht irgendein Stamm, sondern das ist der Stamm, als sich die 10 Stämme abgewandt haben von Juda und von dem Haus David, da ist mein Stamm treu geblieben. Das ist der Stamm, aus dem auch der erste König stammte, der König Saul. Ich kann stolz sein auf meine Herkunft. Ich kann es zurückdatieren auf so viele Generationen. Ich komme aus dem Stamm Benjamin. Aber das Besondere an dieser Aussage ist vielleicht noch, wenn man sich jetzt beschneiden ließ und Jude wurde, dann konnte man zum Volk Israel dazugehören, ja. Aber niemals konnte man einen Stamm bekommen. Welchen denn? Man konnte von außen dazukommend nie einen Stamm bekommen. Und Paulus sagt, aber ich habe einen und nicht irgendeinen, sondern ich habe den Stamm Benjamin. Und dann das nächste, ich bin Hebräer von Hebräern. Das ist ein Ausdruck, den haben vor allem die Diaspora-Juden viel benutzt und das fasst alles, was er bis jetzt so gesagt hat, vielleicht etwas zusammen. Er sagt, durch und durch gehöre ich zu Gottes Volk, kulturell, religiös, sprachlich, ich bin wirklich jüdisch und zwar von Geburt an. Und jetzt kommen die Dinge, die Paulus in seinem eigenen Leben erreicht hat. Er sagt, im Blick aufs Gesetz bin ich Pharisäer. Die Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie das Gesetz ganz besonders ernst nahmen. Paulus war stolz darauf gewesen. Und in Bezug auf meinen Eifer war ich ein Verfolger der Gemeinde. Also Paulus war nicht bloß ein lascher Pharisäer, kein oberflächlicher Mensch, sondern er hatte Leidenschaft für seinen Glauben. Und er sah, da gab es eine Bewegung, die stand im Konflikt mit seinen Überzeugungen, die folgten einem Messias nach, der gekreuzigt war, das passt doch gar nicht, denn wer am Holz hängt, der ist verflucht. Er verfolgte diese Menschen mit vollem Eifer. Und im Blick auf die Gerechtigkeit im Gesetz war ich tadellos. Paulus behauptet hier nicht, dass er sündlos war, aber nach den Maßstäben, die man vom Gesetz her an ihn anlegen konnte, konnte man nichts an ihm finden. Paulus sagt, wenn ich mir diese Dinge alle anschaue, diese Liste, dann bin ich jemand. Ich kann stolz auf mich sein. Und selbst wenn ich so vor Gott trete, nach diesen Maßstäben, bin ich stolz vor Gott. Und genau hier liegt die Spannung dieses Textes. Denn wenn Identität wirklich aus Herkunft, Leistung und aus religiösem Status entsteht, dann müsste Paulus eigentlich der sicherste Mensch der Welt sein. Und trotzdem sagt er das, was jetzt kommt, völlig unerwartet. All das, worauf ich früher meine Identität gebaut habe, jetzt im Licht von Christus, ist es nichts wert. Ich war so stolz drauf. Und dann habe ich eine neue Perspektive bekommen und ich merke, es hat keinen Wert. Es ist der eigentliche Wendepunkt unseres Predigttextes. Auch bei uns in Zürich und Umgebung gibt es Identitätsmarker. Nicht Beschneidung und Gesetz, aber andere Dinge. Es gibt Bildung, es gibt Karriere, moralische Integrität. Ich mache die Sachen immer richtig. Es gibt den Marker von politischem Bewusstsein. Ich bin jemand, der sich einbringt. Ich weiß, was passiert in der Welt. Oder auch unsere religiösen Überzeugungen. All das sind Dinge, auf die wir uns was einbilden könnten. Oder auch in Gemeinde vielleicht noch konkreter, wenn wir lange dazugehören, wenn wir aus einer christlichen Familie stammen, wenn wir engagiert sind, wenn wir das Richtige glauben. Das sind alles gute Dinge. Aber Paulus sagt, diese Dinge können und dürfen nicht die Grundlage unserer Identität sein. Und jetzt kommt der Bruch. Paulus schreibt, was mir Gewinn war, das habe ich in Christus als Verlust betrachtet. Er löscht seine Vergangenheit nicht aus. Ist auch interessant, wenn man sonst auch in der Apostelgeschichte schaut, was für ein Mensch war Paulus vorher, was für ein Mensch war er später. Viele Dinge bleiben. Sein Eifer, der bleibt. Er dient einem neuen Ziel. Paulus löscht seine Vergangenheit nicht aus, aber er zieht eine neue Bilanz. Christus verändert den Maßstab, wie er sein Leben beurteilt. Der entscheidende Satz ist, den unvergleichlichen Wert, Christus Jesus als meinen Herrn zu kennen. Das ist der neue Maßstab für Paulus. Das ist die neue Perle. Das ist das, was jetzt zählt. Der unvergleichliche Wert, und dagegen ist alles andere nichts, dass sich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Dieses Wort kennen bezeichnet nicht, dass wir etwas über jemanden wissen. Wir können ganz viel über jemanden wissen und eine Person trotzdem nicht kennen. Kennen im hebräischen Denken hat was mit einer intimen Beziehung zu tun. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das heißt kennen, ganz eng miteinander verbunden sein. Und Jesus Christus kennen bedeutet so eng mit ihm verbunden sein, dass ich ihm vertraue. Ich weiß, er kennt meine Gedanken, er erkennt meine Pläne und ich vertraue ihm. Ich suche aber auch seine Gedanken und seine Pläne kennenzulernen. Ich will mit ihm verbunden sein. Beziehung, Hingabe. Diese Formulierung, Christus Jesus als meinen Herrn zu kennen, ist besonders, weil normalerweise Paulus immer schreibt, meinen Herrn Jesus Christus. Also die Reihenfolge ist in der Regel anders. Herr Jesus Christus und hier heißt es Christus Jesus und dann meinen Herrn. Und wenn so eine, wenn etwas anders ist als meistens, dann hat das in der Regel einen Grund. Und hier scheint Paulus sagen zu wollen, ich kenne den Messias Jesus als meinen Herrn. Und das ist der Schwerpunkt. Ich kenne ihn als meinen Herrn. Denn genau das unterscheidet Paulus von seinen Gegnern. Sie kennen Jesus auch als den Messias. Aber sie sagen, Jesus als Messias und dann noch andere Dinge, die wichtig sind. Jesus allein genügt für sie nicht. Das ist für sie nicht alles. Du brauchst noch etwas zusätzlich. Aber nur wenn Jesus mein Ein und Alles ist, dann habe ich ihn wirklich. Nur wenn Jesus auch mein Herr ist, und Herr heißt, er ist mein Alles, da gehört nichts mehr daneben. Nur wenn Jesus mein Herr ist, nur dann wird er mir auch wirklich zum Retter. Weil ich erkannt habe, wer Jesus von Nazareth ist. Er ist der Herr der Welt, merke ich, ich will mich ihm hingeben. Ich will mein ganzes Leben auf ihn ausrichten und darin erfahre ich Rettung. Und deshalb sagt Paulus dann weiter, für ihn habe ich alles verloren, damit ich Christus gewinne. Und eigentlich heißt das, indem ich in ihm gefunden werde. Christus gewinnen und in ihm gefunden werden, das gehört so zusammen, dass das Zweite das Erste beschreibt. Also ich finde Christus, das ist die eine Perspektive, aber wenn ich ihn gefunden habe, merke ich, eigentlich hat er mich gefunden. Und das ist das, was zählt. Dann richte ich mich voll auf ihn aus. Ich sage, du bist mein Herr, deine Ehre ist mir wichtig. Wie wir es in dem Lied gesungen haben, I know his glory is my good. Ich weiß, seine Ehre, das ist gut für mich. Und wenn wir uns so auf ihn ausrichten, dann können wir gar nicht anders, als andere Dinge loszulassen. Man kann nicht Jesus Christus halten und dann auch noch andere Dinge halten. Es geht nicht. Aber da brauchen wir keine Angst haben. Ihr braucht nicht Angst haben, dass ihr erst alles loslassen müsst und dann vielleicht zwischendurch nichts habt. Sondern mit Christus ist es so, wenn er euch geschenkt wird, dann greift ihr nach ihm, und alles andere ist plötzlich irrelevant. Wie beim Gleichnis mit der kostbaren Perle. Der Kaufmann sieht diese Perle und er kann nicht anders, als all seinen Besitz zu verkaufen, um diese Perle zu kaufen. Er merkt, diese Perle ist so viel wertvoller als alles, was er besitzt. Er möchte alles investieren. Oder ein anderes Bild. Ein Kind fährt Dreirad und es liebt dieses Dreirad. Aber irgendwann entdeckt das Kind das Velofahren. Dann steht das Dreirad einfach nur verstaubt im Schuppen. Es ist unwichtig, weil das Velofahren so viel spannender ist. Dreiradfahren war nicht schlecht, aber es ist so viel größer und so viel besser, was jetzt gekommen ist. Und so sieht dann dieses neue Leben mit Jesus Christus aus. Und das sehen wir jetzt im Text in drei Schritten. Es hat eine neue Grundlage, es hat eine neue Beziehung und es ist ein neuer Weg. Die neue Grundlage für diesen Weg ist, wir wurden in Christus gefunden. Es ist nicht meine eigene Gerechtigkeit. Ich bin gefunden worden und wenn ich gefunden wurde, dann bin ich daheim. Ich bin gefunden worden. Nicht mehr mein Status zählt, den ich durch Geburt habe oder über den ich mir erarbeitet habe. Es zählt das, was Gott mir schenkt. Und auf diesem Weg haben wir eine neue Beziehung. Es geht darum, Christus zu kennen, mit ihm persönlich verbunden zu sein. Dann ist Christus nicht einfach ein Puzzleteil meiner Geschichte. Er wird zum Mittelpunkt, zum Dreh- und Angelpunkt meiner Geschichte. Er gibt mir eine neue Perspektive aufs ganze Leben. Und es ist ein neuer Weg. Paulus schreibt von der Gemeinschaft in seinen Leiden und von der Kraft seiner Auferstehung. Bei Jesus kommen am Ende seines Lebens diese beiden Extreme zusammen. Sein Tod und seine Auferstehung. Und Paulus schreibt jetzt diesen leidenden Philippern, die in der Versuchung stehen, sich einfach beschneiden zu lassen, Juden zu werden und damit der Verfolgung auszuweichen. Und er sagt ihnen, wenn wir mit Jesus Christus leiden, dann sind wir ganz eng mit ihm verbunden. Wir werden umgestaltet in sein Ebenbild. Und wenn wir mit ihm leiden, haben wir auch Hoffnung, dass wir mit ihm auferstehen werden. Das gehört zusammen. In Jesus Christus bekommen wir eine neue Perspektive, auch auf Leiden sowie aufs Ganze, auf unseren ganzen Lebensweg. Bei allem geht es dann darum, wir wollen so eng wie nur möglich mit Christus verbunden sein. Sogar im Leiden bleiben wir mit ihm verbunden. Oder gerade im Leiden bleiben wir mit ihm verbunden. Denn wir werden in seinen Tod hineingestaltet und können uns dann umso sicherer sein, dass wir Hoffnung mit ihm haben werden. Wie stark lässt du dir von deiner Herkunft vorgeben, wer du bist? Unsere Zeit sucht überall nach Identität. Menschen suchen Identität, weil heute alles möglich ist. Vor noch 3 Generationen war vorgegeben, wie eine Biografie sich entwickeln würde. Der Vater war Schreiner, ich werde auch Schreiner. Und Geschlechterrollen waren vorgegeben, Berufsrollen waren vorgegeben, Standesrollen waren vorgegeben, wo man geboren ist, da stirbt man auch. Heute gibt es so viele Möglichkeiten und das ist etwas Gutes, Halleluja. Aber durch diese Möglichkeiten sind Menschen auch wirklich auf der Suche nach ihrem Weg, auf ihrer Suche, wer sie sind. Und auf dieser Suche definieren sich manche über ihre Herkunft, andere über ihre Karriere. Und manchmal wird es fast komisch, wenn Menschen sagen, ich bin halt ein Steinbock oder typisch Waage, als würde ein Sternbild bestimmen, wer sie sind. Das Evangelium sagt etwas viel Radikaleres. Jetzt können wir das nächste Bild mal sehen. Auch wenn du in ein Sternbild hineingeboren wurdest, es definiert dich nicht mehr. Deine tiefste Identität steht nicht in den Sternen, sondern sie steht bei Christus. Du bist hineingeboren in das Sternbild des Lammes. Manchmal wirkt Herkunft erhöhend. Manche Menschen bilden sich etwas ein auf ihre Herkunft. Für andere Menschen ist Herkunft erniedrigend. Ich bringe es zu nichts, weil ich von nichts komme. Manche denken, ich bin jemand, mir steht etwas zu. Und andere denken, ich bin niemand. Und das Evangelium sagt beides. Nämlich deine Herkunft definiert dich nicht mehr. Weder das, was du durch Geburt bekommen hast, definiert dich, noch das, was du in deinem Leben alles erreicht hast. In Christus darfst du jemand sein, geliebt, wertvoll, angenommen. Die Frage, die wir uns heute gestellt haben, eigentlich eine simple, aber entscheidende Frage, nämlich lebe ich aus meiner Biografie oder lebe ich aus meiner Neugeburt in Christus? Und Paulus entdeckt eine Wahrheit, die zuerst provoziert. Deine Vergangenheit hat keine Zukunft. Provokant. Deine Vergangenheit hat keine Zukunft. Und für manche Menschen ist das eine schlechte Nachricht. Für Menschen, die denken, meine Herkunft macht mich besonders, meine Leistungen machen mich wertvoll, meine religiöse Bilanz macht mich gerecht. Und diese Menschen, die so denken, hatten schon immer ein Problem mit Jesus. Aber für viele andere Menschen ist es die befreiendste Nachricht der Welt überhaupt. Für Menschen, die denken, meine Vergangenheit belastet mich, meine Fehler definieren mich, meine Geschichte macht mich klein. Zu ihnen sagt das Evangelium, deine Geschichte hat nicht das letzte Wort. Christus schreibt sie neu. Und darum sagt Paulus nicht Beschneidung, nicht Herkunft, nicht religiöse Leistung, Christus. Paulus sagt, deine Herkunft entscheidet nicht, wer du bist. Deine Leistung entscheidet nicht, wer du bist. Christus entscheidet, wer du bist. Und deshalb lautet die wichtigste Frage unseres Lebens nicht, was steht in meiner Biografie, sondern in wessen Geschichte lebe ich? In meiner eigenen oder in der Geschichte von Jesus Christus? Amen. Jetzt wollen wir eine Zeit haben, wo wir auf die Predigt antworten können. Wir werden eine Zeit von Stille haben, wo es ruhige Klavierbegleitung geben wird. Und ihr seht an euren Stühlen so Zettel und auch Stifte. Zettel gibt es für jeden, Stifte nicht ganz für jeden, da müsst ihr euch vielleicht ein bisschen austauschen. Und ihr dürft jetzt in dieser Zeit darüber nachdenken, gab es in eurem Leben Momente oder einen Moment, ihr müsst eine Sache auswählen, die euch besonders geprägt hat. Es kann eine besonders positive Prägung sein, aber auch eine besonders schmerzhafte Prägung. Etwas, worauf ihr besonders stolz seid oder etwas, was euch besonders runterzieht. Ein Moment aus eurer Biografie. Und ihr braucht da jetzt keine ganze Geschichte auf diesen Zettel schreiben, sondern es kann einfach ein Stichwort sein. Es müssen andere Menschen auch nicht verstehen, was da draufsteht. Etwas, was für euch aussagt, das ist dieser Moment. Könnt ihr draufschreiben. Und dann können wir diese Zettel an diese Schnur hängen, die es dort an der Wand gibt. Als Zeichen, Gott, bei dir gebe ich auch diesen Moment ab. Und egal, wie stolz ich auf diesen Moment eigentlich bin, ich habe da was erreicht, oder auch wie sehr mich das manchmal runterzieht, das hat mich so verletzt, dieser Moment definiert mich nicht. Jesus Christus, du definierst mich.